Hirngespinst.
Halli, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Hirngespinst. Hier sind wieder Elli Sporer und Nicole Töni.
Hallo.
Hallo. Und wir wollen uns diesmal mit dem Thema beschäftigen, was wäre, wenn wir 500 Jahre alt werden würden?
Und mit wir meinen wir natürlich nicht spezifisch uns beide, sondern die Menschheit als Gesamtes oder vielleicht auch nur jene Menschen, die es sich leisten könnten. Naja, das gäbe es dann noch zu debattieren. Zunächst mal habe ich mich gefragt, was ist denn Altern eigentlich überhaupt? Der Begriff scheint so einfach, so klar zu sein. Altern ist, wenn man, naja, die ersten Falten bekommt, die Gelenke schmerzen, alles nicht mehr so gut funktioniert, wie das vielleicht früher einmal der Fall war. Und nein, ich weiß, was du denkst, davon spreche ich nicht. Tatsächlich gibt es keine wissenschaftlich wirklich exakte Definition von Altern. Zum Beispiel wird Altern gemeinhin in Verbindung gebracht mit Abnahme der Fruchtbarkeit, Eintritt der Menopause und so weiter bei Säugetieren. Aber das muss nicht so sein. Es gibt Organismen und Lebewesen, die bis zu ihrem Tod fruchtbar sind. Und zwar nicht bis zu ihrem Tod durch irgendein Unglück, sondern bis zu ihrem biologisch vorgesehenen Lebensende sozusagen.
Welche wären das dann zum Beispiel?
Konkret erwähnt meine allerbeste Quelle, nämlich Wikipedia, erwähnt den Wasserfloh. Aber es gibt noch weitere, müsste ich nochmal nachschlagen. Und dann gibt es da zum Beispiel Telomere, das sind Teile der DNA. Und zwar jene Teile, die bei jedem Zellteilungsprozess sozusagen weniger werden, tatsächlich abnehmen, verloren gehen. Unsere Zellen können sich nur so lange teilen, bis sie ein Minimum an Telomeren erreicht haben. Danach ist eine Zellteilung nicht mehr möglich. Das heißt, das natürliche Lebensende oder, wenn man so will, dieser Zelle ist dann erreicht. Und dieses Lebensende der Zelle muss nicht unbedingt Apoptose, muss nicht unbedingt Zelltod sein, sondern das kann auch die sogenannte replikative Seneszenz sein. Die Zelle funktioniert weiter, aber sie kann sich eben nicht mehr teilen, nicht mehr fortpflanzen. Erfüllt zwar ihren Zweck, aber erneuert sich eben nicht mehr. Aber nachdem es irgendwie keine allgemein gültige Definition von Altern zu geben scheint, welche Definition würdest du denn wählen?
Also für mich ist das Altern eigentlich ein Verfallsprozess, der am Schluss mit dem Tod endet. Das kann entweder das natürliche Alter sein, wenn einfach der Körper nicht oder Teile des Körpers nicht mehr funktionieren und man stirbt, oder es kann beschleunigt werden durch irgendwelche Krankheiten, Krebszellen oder ähnliches.
Aber eigentlich müssten wir ja gar nicht altern, oder?
Ja, also von mir aus müsste man sowieso nicht altern. Es wäre ja praktisch, wenn man mehr Zeit für alles hätte. Aber wahrscheinlich ist unser Körper halt im Moment so gebaut. Und die Natur hat noch keine richtige Notwendigkeit gesehen, das zu ändern.
Andererseits gibt es ja rein von Natur aus auch keine Notwendigkeit, uns altern zu lassen. Ich meine, es ist ja tatsächlich eine offene Frage, warum Menschen oder Tiere oder Lebewesen überhaupt altern. Und eine der möglichen Antworten wäre einfach nur, weil es keinen Evolutionsdruck in die Gegenrichtung gibt. Das ist so in etwa das, was du gerade gesagt hast. In freier Wildbahn würden Tiere sterben oder sterben Tiere im Allgemeinen weit bevor sie ihr biologisches Höchstalter erreicht haben. Sie sterben den sogenannten Katastrophentod, also Tod durch Verunfallung, aufgefressen werden, was auch immer. Katastrophentod eben, ich mag das Wort.
Bis vor kurzem war das bei Menschen ja auch das Gleiche. Das ist ja erst mit unserer modernen medizinischen Entwicklung gekommen, dass Menschen so alt werden können, wie ihr Körper es zulässt.
Das heißt also, wenn jedes Lebewesen ohnehin einen Katastrophentod, ohnehin einen gewaltsamen Tod sozusagen stirbt, dann gibt es für die Natur oder für die Evolution gar keinen Angriffspunkt, wo man sozusagen einen evolutionären Vorteil daraus hätte, wenn man älter werden würde. Das heißt, Wir haben nur einfach der Evolution keine Chance gegeben. Das heißt vielleicht auch, dass wir in einigen Generationen doch irgendwie einen Vorteil daraus ziehen könnten.
Oder vielleicht ist es auch so, dass wir eigentlich gar nicht ewig leben wollen. Es kann ja sein, dass ewiges Leben gar nicht die Vorteile bringt, die wir uns heute vorstellen. Vielleicht ist es eigentlich total langweilig, so lange zu leben. Vielleicht geht es uns auf die Nerven.
Für mich persönlich jetzt erstmal schwer vorstellbar.
Aber ich glaube, das ist auch eine Typsache. Es gibt sicher Leute, die mit unendlich viel Zeit unendlich viel Spaß haben können und sich unendlich viele Sachen beibringen, unendlich viele Hobbys ausleben, viele Sachen studieren. Aber es gibt sicher auch Leute, die das nicht nützen würden. Und für die wäre so viel Lebenszeit vielleicht gar nicht so gut. Die würden dann vielleicht eher in Depression verfallen.
Das wiederum ist für mich jetzt ein bisschen deprimierend. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist es stark eine Typsache. Aber es gibt übrigens noch andere Erklärungsmöglichkeiten für, warum man eigentlich altert. Eine dieser Erklärungsmöglichkeiten habe ich vorher schon implizit erwähnt, nämlich die Sache mit den Telomeren. Der vorprogrammierte Zelltod oder die Seneszienz von Zellen, also das Inaktivwerden von Zellen, könnte ein oder ist ein Mechanismus zur Krebsabwehr, und unser Körper ist ja ständig mit Krebsabwehr eigentlich beschäftigt. Ja, und dann könnte das Altern sozusagen ein Preis sein, den wir dafür zahlen, relativ resistent gegenüber Krebs zu sein, zum Beispiel. Das wäre jetzt ein evolutionär möglicher Grund für das Altern.
Das heißt, wir leben nicht so lange, weil unser Körper Krebs abwehrt. Das heißt, wenn er Krebs nicht abwehren würde, dann würden wir ja auch nicht länger leben.
Ja, dann würden wir mehr Katastrophentode sterben, fürchte ich.
Langsam glaube ich, die Natur ist ein großer Fan von Katastrophentoden.
Durchaus möglich. Ja, aber damit vielleicht mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Was wäre denn, wenn wir 500 Jahre alt werden würden? Was würden wir denn anfangen mit so viel Zeit?
Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, dass man so viel Zeit hat, neue Sachen zu lernen. Man kann zum Beispiel wahrscheinlich nicht nur einen Beruf ausüben, sondern mehrere verschiedene erlernen. Man kann wahrscheinlich alle Hobbys, die einem nur einfallen, ausüben, und man kann auch mehrere Sachen studieren. Ich würde mir das so vorstellen, dass man einen Beruf eine Zeit lang ausübt und dann kann man sozusagen institutionalisiert eine Bildungskarenz machen und sozusagen umschulen.
Man könnte sogar jedes einzelne Studium, das unsere Heimatuniversität, die Uni Innsbruck, so zu bieten hat, eben studieren. Denn wir haben, ich denke, 124 Studienrichtungen, 5 Jahre pro Studienrichtung. Na gut, ganz ging es sich nicht aus. Aber alle Spannenden würde man schon schaffen, oder?
Oh ja, das klingt gut. Ich hätte mir auch überlegt, dass es für Frauen zum Beispiel einen großen Vorteil bieten würde, wenn man so lange lebt, weil man hätte nicht den Stress, dass man Kinder und Beruf so schwer unter einen Hut bekommt. Man kann zum Beispiel zuerst Kinder bekommen und hat dann noch genug Zeit, um einen oder wahrscheinlich mehrere Berufe zu erlernen. Oder auch umgekehrt.
Und wie wir im Gespräch vorher schon festgestellt haben, man wäre irgendwie irgendwann gleich alt wie seine Kinder. Man stelle sich vor, man bekommt jetzt so mit, keine Ahnung, 20, 30, 40 oder 50, je nachdem, eben Kinder. Und wenn man dann 500 Jahre alt werden kann, dann ist im Alter von 300 oder 400 ein Altersunterschied von 50 Jahren total egal, oder nicht?
Genau, die Lebensabschnitte, Lebensalter würden sozusagen mehr ineinander übergehen. Es würde eben zum Beispiel ein 50-Jähriger und ein 100-Jähriger vielleicht noch mehr Unterschied haben, aber dann ein 350-Jähriger und ein 400-Jähriger, die sind ja dann eigentlich fast gleich alt.
Ja, und was die Ausbildung betrifft, unsere Abschlüsse müssten sozusagen ein Ablaufdatum haben, denn ein Abschluss von einer Universität vor 300 Jahren würde dich vermutlich, sagen wir in Medizin, heute nicht mehr zum Arzt qualifizieren, denke ich.
Oder es müsste irgendwelche Update-Studiengänge geben, in denen du dir wieder die neuesten Forschungen holen kannst.
Allein das Erlangen und Behalten von Wissen wäre ja spannend, weil für mich ist es keineswegs geklärt, ob wir überhaupt die Gedächtniskapazität hätten, um uns 500 Jahre Leben zu merken. Oder würden wir nach, sagen wir, 100 Jahren anfangen zu vergessen, was vor 50 Jahren passiert ist, was wir vor 50 Jahren gelernt haben, und wir wären damit konstant irgendwie dann doch gleich alt
gefühlt? Ja, das wäre natürlich eine wichtige Frage, wie es auch mit unserem Hirn aussehen würde. Würden wir bis knapp an das Alter von 500 Jahre geistig vital sein, eine super Hirnkapazität haben, oder würde das auch so wie jetzt immer mehr abnehmen? Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Lebensqualität aus. Je nachdem, wie fit wir bleiben, desto mehr Lebensqualität haben wir dann auch.
Oh ja, und der Katastrophentod wäre um einiges katastrophaler, wenn eben ein Mensch, der noch 450 Jahre vor sich hat, im zarten Alter von 50 plötzlich durch einen Herzinfarkt aus dem Leben gerissen würde.
Ja, davon geht dann natürlich niemand mehr aus.
Natürlich. Und man könnte ja auch eben in seinem Leben, wie du schon gesagt hast, diverse Berufsmöglichkeiten, diverse Lebenswege verfolgen, so nacheinander. Man könnte, ich weiß nicht, die ersten 100 Jahre seines Lebens auf eine Karriere als Olympiasieger hinarbeiten, dann vielleicht Buchautor werden, dann eventuell ein naturwissenschaftliches Studium absolvieren.
Und am Schluss vielleicht in den sozialen Bereich gehen.
Oh ja, den sozialen Bereich nicht zu vergessen.
Auf alle Fälle würde so ein langes Leben bedeuten, dass man sich wahrscheinlich immer wieder neue Interessen suchen muss, neue Motivationen suchen muss und auch Eigeninitiative zeigen. Denn wenn man das alles nicht hat, nachher kann es passieren, dass einem das Leben recht lang und langweilig vorkommt, dass man in eine Depression stürzt, aus der man vielleicht nicht so leicht wieder rauskommt. Da wären wir eigentlich wieder bei dem Thema von unserer zweiten Ausgabe. Da hatten wir darüber geredet, wie man Leute motivieren kann, wie man sie dazu bringen kann, dass sie sich Hobbys suchen und ein erfülltes Leben haben.
Wobei dazu bringen klingt jetzt so irgendwie seltsam, weil die Menschen müssten sich tatsächlich selbst motivieren, und wenn das nicht funktioniert, dann wüsste ich auch nicht, was tun.
Da hast du recht, das kann man nicht institutionalisieren.
Aber vielleicht fördern, irgendwie so. Aber wenn wir alle 500 Jahre alt werden würden, wie wäre denn das denn? Wir könnten ja die Zeit nutzen und zu unseren Nachbarplaneten fliegen, mal ebenso kurz bei Proxima Centauri vorbeischauen. Proxima Centauri b, das ist der uns am nächsten gelegene erdähnliche Planet, der ist 4,2 Lichtjahre entfernt, was eigentlich kurz klingt, nahe klingt, aber wir haben uns das vorhin mal angesehen, so nahe ist das leider gar nicht.
Nein, leider, da würden die 500 Jahre auch nichts mehr bringen.
Also um da etwas konkreter zu werden, das bislang schnellste Raumschiff war mit 252.000 km/h unterwegs. Und zwar waren das die Helios 1 und 2 Sonden, allerdings unbemannt. Und wenn wir mit dieser Geschwindigkeit in Richtung Proxima Centauri b reisen würden, also die Entfernung von 4,2 Lichtjahren überwinden wollen würden, dann würde das knapp 18.000 Jahre lang dauern. Vielleicht doch etwas zu lang. Und wenn wir annehmen, dass durch technologische Fortschritte wir es schaffen, dass wir eine Zehnerpotenz schneller werden, na gut, dann sind es immer noch 1800 Jahre.
Ui. Ja, also andere Planeten sind dann vielleicht doch etwas zu weit weg. Aber was man natürlich schon machen könnte, wäre sich die ganze Erde anzusehen. Man hätte wahrscheinlich sogar Zeit, sich jeden kleinsten Teil der Erde genauer anzusehen. Allerdings, vielleicht wäre die Erde dafür dann sogar zu klein.
Ach, dann müssten wir eben den Mars und den Mond kolonialisieren. Warum auch nicht?
Genug Zeit hätten wir dann.
Vielleicht zumindest. Wer weiß, wie lang so eine Kolonisation denn dauert.
Was auch noch ein ganz interessanter Gedanke ist, wie wäre denn mit einem Alter von 500 Jahren unser Verhältnis zur Geschichte? Wir hätten ja mit Leuten zu tun, die eben bis zu 500 Jahre älter sind. Kannst du dir das vorstellen?
Oh, dann hätte ich Einstein problemlos kennenlernen können, vielleicht eine seiner Vorlesungen besuchen können oder eine von Richard Feynman. Das wäre spannend gewesen.
Und es hätte zum Beispiel Goethe mit Agatha Christie diskutieren können. Eine lustige Vorstellung.
Vielleicht hätten sie gemeinsam Jerry Cotton erfunden. Name dropping.
Allerdings müssten wir dann auch damit leben, dass Zeitgenossen, die uns nicht so lieb sind, vielleicht länger am Leben wären.
Oh ja, stimmt.
Stell dir vor, irgendwelche Diktatoren würden einfach hunderte Jahre lang leben.
Dann hätte Stalin vielleicht nicht so einfach einen Herzinfarkt bekommen.
Genau, dann wäre er vielleicht immer noch da und Russland würde ganz anders aussehen.
Die Welt würde ganz anders aussehen. Wie wäre Stalin mit der Atombombe umgegangen?
Da hast du recht. Das ist keine so schöne Vorstellung.
Damit wären wir eigentlich bei den Auswirkungen, die unsere Hypothese, also dieses ewig lange, 500 Jahre lang Leben auf die Gesellschaft als solche haben würde, denn diese Diktatoren würden ja nicht abgesetzt. Normalerweise endet eine Diktatur oder ein totalitäres System sehr oft mit dem, naja, Tod des jeweiligen Diktators oder Herrschers, weil dann die Nachfolgeregelung nicht geklärt werden kann und im Zuge dessen das politische System eben umgestürzt wird und sich wandelt. Das ist ein recht typischer Vorgang. Wenn nun aber auch Stalin eben 500 Jahre alt hätte werden können, dann wäre vermutlich das auch nicht passiert. Wer weiß, vielleicht wäre er noch im Amt.
Wobei es natürlich die Frage geben könnte, wenn Menschen älter werden, ob nicht auch in politischen Systemen die Zeit etwas anders läuft. Das heißt, dass prinzipiell Amtsperioden länger dauern könnten.
Vielleicht, aber auch das wäre dann eigentlich eher eine Gefahr für die Demokratie als solches. Denn wer könnte mit einem Kandidaten konkurrieren, der schon, sagen wir, 50 Jahre im Amt ist, den jeder kennt?
Das stimmt. Außerdem, es würde ja auch sozusagen wenig Innovation geben, wenn immer die Ältesten die politischen Führer in einem Land sind.
Speziell, weil ja Demokratie ein doch recht junges Konzept, naja, sagen wir in Europa der Neuzeit ein recht junges Konzept ist, jetzt mal von griechischen Demokratien abgesehen und so. Aber dann hätten wir vielleicht momentan Politiker, die, naja, eben mit einem anderen Konzept groß geworden sind, die sich vielleicht sogar noch als Monarchisten sehen würden.
Und die eben auch nicht so flexibel wären, sich auf neue Strukturen einzulassen. Das würde natürlich eine Art Innovationsbremse verursachen.
Das ist ein total schräger Gedanke. Wir werden älter und gleichzeitig bremst das unsere Innovationsmöglichkeiten.
Ja, das ist kein so schöner Gedanke. Innovation ist doch etwas, was sehr wichtig ist. Allerdings ist die Frage eben, wenn wir so alt werden, ob wir uns dann so gut auf Neues einstellen könnten. Die positive Variante wäre natürlich, dass man dadurch, dass man ja sein Leben immer wieder ändern kann oder ändern muss, sich auch leichter auf Innovation einstellen kann und sich vielleicht auch mehr für innovative Themen interessiert.
Und der negative Gedanke wäre, dass man eben in dem verhaftet bleibt, was man aus seiner Jugend oder Kindheit kennt, und dass ein Mensch, der heute 400 Jahre alt ist, vielleicht gar nicht verstehen möchte, wie sich die Gegebenheiten in der Zwischenzeit geändert haben, der vielleicht gar nicht verstehen möchte, dass man jetzt mit Computern arbeitet, dass es Handys gibt, dass der Individualverkehr per PKW stattfindet und nicht mehr per Kutsche, dass es vielleicht bald selbstfahrende Autos gibt etc.
Außerdem würde das auch eine große Kluft zwischen Jung und Alt schaffen. Die Jungen stehen ja meist für Innovation, haben neue Ideen, neue Gedanken, und die Alten, wenn die dann einfach so in dem verhaftet bleiben, was sie kennen, dann ist das alles sehr starr.
Aber muss das so sein, dass Jugend für Innovation steht, oder ist das eigentlich nur ein weiterer Biologismus? Einfach weil unser Gehirn die Fähigkeit langsam verliert, neue Dinge so gut aufzunehmen als wie in der Jugend?
Das ist wahrscheinlich schon auch eine Variante, an die man denken muss, dass das Gehirn, wenn man jung ist, flexibler ist und wenn man älter wird, immer mehr Probleme hat, mit neuen Dingen umzugehen. Andererseits, geschichtlich gesehen, sind junge Menschen die, die Sachen ausprobieren und auch vielleicht vorhandene Strukturen ändern wollen. Und ich glaube, das könnte schon weiterhin der Fall sein.
Dass man sozusagen fehlende Erfahrung wettmacht durch eben mehr Mut, mehr Risikobereitschaft, mehr Out-of-the-Box-Denken.
Genau. Ältere Leute haben meistens mehr Erfahrung und kennen schon viele Dinge und sind daher oft auch eher darin verhaftet, keine neuen Sachen auszuprobieren, weil sie ja schon Sachen erprobt haben, die funktioniert haben.
Ich fürchte, jetzt fallen wir irgendwie in ein Klischee zurück. Vielleicht muss das ja gar nicht so sein. Vielleicht ist das nur eine Wahrnehmung, die eben dem Zeitgeist irgendwie entspricht, weil sich vielleicht eben ältere Menschen noch nicht so sehr diesem Zeitgeist des Individualismus angepasst haben, weil ältere Menschen vielleicht generell, ach, das ist schon wieder ein Klischee, lassen wir das.
Ich bin sowieso mehr für die positive Variante, dass man, wenn man so lange lebt, eben viel mehr Zeit hat, sich auch wieder auf Innovationen einzulassen.
Stimmt schon. Und solche Innovationen müsste es auch geben in der Art, wie wir zusammenleben. Denn die Familie als solche würde sich ja doch irgendwie verändern, oder nicht?
Ja, natürlich. Wenn du zum Beispiel mit, sagen wir, 20 Jahren ein Kind bekommst, dann ist das, wenn du dann an die 500 gehst, relativ lang her. Das heißt natürlich auch, dass du eigentlich eben, wie wir schon erwähnt haben, relativ nahe am Alter deines Kindes bist und eigentlich die, könnte man fast sagen, gleiche Generation.
Und dass du nicht nur deine Enkel und Urenkel, sondern auch deine Ur und so weiter Enkel kennenlernen könntest.
Ja, das ist schon eine sehr schräge Vorstellung. Die Frage ist dann auch, wie eng der Familienzusammenhalt ist, wenn man so weit auseinander liegt, oder wie groß auch die Familien werden.
Und ob man noch eine Verbindung hätte zu besagten Urenkeln.
Genau, vielleicht ziehen die ja auch ans andere Ende der Welt.
Und es sind letzten Endes vielleicht nicht viel mehr als eben fremde Menschen. Aber das würde dann unser gesamtes, wie soll ich sagen, Vermögenssystem ein wenig ad absurdum führen, denn warum würde ich Vermögen aufbauen, wenn ich es nicht vererbe an meine Kinder?
Die Frage ist, ob man in diesem System oder in diesem Szenario, wenn man 500 Jahre alt wird, überhaupt daran denkt, sein Geld an Nachkommen zu vererben.
Eben, ich glaube das nicht, weil wenn die Nachkommen einem nur um, sagen wir, 50 Jahre überleben und das ein Zeitraum ist, der nicht einmal relevant ist, dann vielleicht nicht. Dann würde man vielleicht ja ganz anders mit seiner Zeit und seinem Geld umgehen und vielleicht ja ganz andere Dinge anfangen, als auf Reichtum hinzustreben.
Vielleicht würde man auch sein Geld eher ansammeln, damit man zwischendurch einmal ein paar Jahre etwas ganz anderes tun kann, nicht arbeiten, sondern irgendeiner Passion nachgehen.
Ja, aber das wäre nur dann so, wenn, nun ja, die Behandlungen zur Verlängerung des Lebens oder was auch immer man tun müsste, wenn das gratis wäre oder zumindest so günstig, dass es sich jeder leisten könnte.
Das ist überhaupt die Frage. Wer würde denn überhaupt sich leisten können, diese lebensverlängernden Maßnahmen zu bezahlen, beziehungsweise wer würde bestimmen, wer diese Maßnahmen anwenden dürfte.
Da gibt es ja eine ganze Reihe von dystopischen Szenarien, angefangen dabei, wer systemkonform ist, bekommt lebensverlängernde Maßnahmen und alle anderen eben nicht. Oder nur reiche Menschen können sich diese Maßnahmen leisten und nur wer sich diese Maßnahmen leisten kann, ist reich. Das heißt, wir haben eine extreme Zweiklassengesellschaft zwischen eben jenen, die schon von Geburt an Reichtum besitzen und jenen, die ihn nie erwerben können, weil ihnen eben die Ressource Lebenszeit fehlt.
Die Frage ist auch, wie man mit der Überbevölkerung, die klarerweise entstehen würde, umgehen könnte. Eine sehr dunkle Vorstellung wäre ja auch, dass es staatliche Geburtenkontrolle oder weltweite Geburtenkontrolle geben könnte.
Warum ist das so düster? Ich meine, China hat das gemacht. Ja.
Aber Einschränkungen der persönlichen Entscheidungen finde ich nie besonders gut.
Selbst dann nicht, wenn sie ansonsten extrem nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft hätten? Ich meine, wir machen das ja andauernd. Der Staat schränkt auch meine persönliche Freiheit ein, irgendjemanden, den ich nicht mag, auf der Straße eine runterzuhauen.
Stimmt. Allerdings finde ich es trotzdem eine sehr düstere Vorstellung, wenn man sozusagen nicht selbst entscheiden könnte, ob man eine Familie gründet oder nicht.
Oder nicht, könnte man ja entscheiden.
Stimmt, die Entscheidung gibt's immer.
Aber es wäre wohl nur die Anzahl der Familienmitglieder vermutlich begrenzt.
Wahrscheinlich.
Und wahrscheinlich könnte man mit viel Geld auch wieder zusätzliche Ansprüche auf zusätzliche Familienmitglieder kaufen, so wie das in China ja auch der Fall ist.
Ja, Geld würde so oder so eine große Rolle spielen. Eine zu große Rolle.
Wie eigentlich immer, aber damit sind wir schon wieder bei unserem Thema Nummer 2 beim Grundeinkommen.
Ein anderer Bereich wäre noch, man könnte sich fragen, ob man den Sozialstaat weiter aufrechterhalten könnte. Würde es weiter staatliche Gesundheitsvorsorge geben? Würden wir weiter Arbeitslosengeld beziehen können?
Aber was spräche denn dagegen?
Wahrscheinlich würden eh genug Leute arbeiten, dass sich das wieder ausgehen könnte, oder?
Ich denke, es ist dieselbe Ausgangsposition, als es jetzt, wie jetzt auch, wie derzeit auch. Der Mensch muss von irgendwas leben, folglich muss man arbeiten, folglich muss man Steuern zahlen. Und zahlt man keine Steuern auf Arbeit, so zahlt man doch immerhin Steuern auf Konsum.
Aber weil wir gerade beim Thema Überbevölkerung vorhin waren, wie wären denn überhaupt die biologischen Voraussetzungen?
Oder anders gesagt, wie könnten wir medizinisch gesehen überhaupt 500 Jahre alt werden?
Das ist für uns natürlich eine sehr schwere Frage, weil wir ja keine Mediziner sind. Ein Thema, das für uns aber noch wichtig ist, ist das Thema Zeit. Wir haben noch nicht darüber geredet, dass Zeit natürlich individuell anders gefühlt sein kann. Manchmal sind kurze Zeitspannen, die einem selbst ewig lang vorkommen oder umgekehrt. Hier könnte man natürlich sagen, dass die potenziellen 500 Jahre, die wir leben könnten, für manche Menschen sehr, sehr lang wirken könnten, für andere wieder eher kurz. Das hängt dann davon ab, was man mit dem Leben so anstellt und wie man es selbst empfindet.
Wobei sich zu fühlen, als würde man 500 Jahre alt werden und tatsächlich 500 Jahre alt zu werden, sind ja dann doch zwei unterschiedliche Dinge. Im ersteren Fall könnte man einfach sein Zeitempfinden so verlängern, dass man aus den, sagen wir, 75, 80, 85 oder 90 Jahren, die man eben zur Verfügung hat, gefühlte 500 Jahre macht, in der Realität aber tatsächlich nicht älter wird als eben vorher.
Es gibt ja verschiedene Methoden oder Bewusstseinszustände, die so etwas herbeiführen. Wenn man zum Beispiel an Träume denkt, die dauern ja oft reell nur ein paar Sekunden, aber man hat das Gefühl, dass der Traum oder der Inhalt des Traums sich über Tage, Wochen oder Monate erstrecken kann.
So etwas müsste man doch theoretisch in der Lage sein, irgendwie, sagen wir, als Simulation herzustellen, künstlich herbeizuführen. Oder meinetwegen eben auch mit bewusstseinserweiternden Substanzen. Es gäbe also eine Art Superdroge, mit der wir unseren Tag von 24 realen Stunden auf gefühlte 72 oder noch mehr Stunden gefühlte Stunden ausdehnen könnten. Die einzige Frage bleibt dann, ob wir in dieser Zeit tatsächlich genauso kreativ, produktiv und leistungsfähig wären, wie wir es normalerweise in dieser genannten Zeitspanne wären. Können wir also in 72 gefühlten Stunden so viel leisten wie in 72 realen Stunden?
Die Frage ist auch, was passiert denn mit unserem normalen Leben, wenn wir sozusagen in dem erträumten Leben sind? Würde das heißen, dass wir weniger Zeit damit verbringen, zum Beispiel Kinder großzuziehen?
Oh, dann würde sich das Thema mit der Überbevölkerung, das wir vorhin hatten, ja gar nicht stellen. Aber andererseits, wer sagt denn, dass dieser Zustand ein erträumter sein muss? Vielleicht würden wir uns ja tatsächlich einfach mit der eben fünffachen Geschwindigkeit unserer normalen Geschwindigkeit bewegen. Vielleicht würden wir fünfmal so schnell denken und deswegen eben auch alles als fünfmal so lang empfinden.
Also für den einzelnen Menschen selber würde es sicher so sein, dass wir es ja wie reell empfinden. Allerdings würde es ja trotzdem noch die Zeit außerhalb dieser Simulation geben.
Du nennst es Simulation. Ich würde es eben jetzt eher als Droge, als Substanz bezeichnen. Und wenn alle Menschen diese Substanz nehmen würden oder eben einen Teil der Weltbevölkerung, der beschleunigt wäre, der eben so viel schneller denken, so viel schneller handeln könnte als alle anderen, dass eben alle, die dies nicht konsumieren würden, extrem im Nachteil wären.
Oh, so könnte man vielleicht auch ganz schnell neue Sachen lernen.
Extrem praktisch. Vor dem Einschlafen schnell ein paar Schlautropfen, die nächsten 10 Sekunden intensiv Bücher lesen und plötzlich BÄM.
Und dann hält man am nächsten Tag das perfekte Referat.
Ein Traum für jeden Schüler. Kaffee ist endlich ersetzt.
Eigentlich hat diese Variante auch den Vorteil, dass man selber in der Hand hat, wie man seine Zeit schneller verbringen will oder eben nicht.
Nicht unbedingt. Stell dir vor, wie fies es wäre, wenn dein Arbeitgeber dir morgens einfach ein Präparat verabreicht oder du laut Dienstvertrag verpflichtet bist, ein solches Präparat zu nehmen, das deinen 8-Stunden Arbeitstag auf gefühlte 80 Stunden ausdehnt.
Ja, natürlich gibt es immer auch Varianten, wie man dann sowas, was eigentlich sehr positiv klingt, auch negativ ausnützen kann.
Ich habe ja nichts gesagt. Tja, das sind eh schon sehr viele Antworten auf die Frage, was wäre, wenn wir 500 Jahre alt werden würden. Ich meine, wir haben immerhin festgestellt, dass wir vermutlich immer noch nicht andere Planeten erreichen könnten und dass der Katastrophentod viel katastrophaler wäre.
Und auch, dass die reelle Zeit nicht unbedingt mit der gefühlten Zeit übereinstimmen muss.
Oder dass Überbevölkerung gar kein Thema sein muss, wenn man einfach nur genug Drogen nimmt. Tja, in diesem Sinne würde ich wieder mal sagen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal und ja, empfehlt uns weiter, wenn ihr wollt. Danke, ciao. Ciao.